Hey Freunde, kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Wir haben euch, wie so oft in diesem Podcast, Quatsch erzählt in der heutigen Folge. Nein, natürlich hoffentlich nicht wie so oft, aber wir haben euch Quatsch erzählt. Bei der Frage von Fabi, das ist die vierte Frage, glaube ich, die wir heute drangenommen haben, haben wir die Prämisse, dass Deutschland und Serbien sich im Finale gegenüberstehen könnten, von der Hand gewiesen und haben behauptet, dass Deutschland und Serbien, wenn überhaupt, im Halbfinale aufeinandertreffen können, weil das zwei unterschiedliche Hälften des Brackets sind. Das stimmt so nicht. Die beiden Hälften des Brackets werden bei den Viertelfinalduellen quasi zusammengewürfelt. Und wenn beide Mannschaften, wenn sowohl die Deutschen als auch die Serben Gruppensieger werden, dann wäre es tatsächlich so, dass man frühestens im Finale aufeinandertreffen könnte. Danach sieht es ja aktuell ein bisschen aus. Deswegen hatte der Fabi in seiner Frage da völlig recht. Sorry, Fabi, an dich. Und sorry natürlich auch an euch. Deswegen hier jetzt der kleine Disclaimer, wenn ihr diese Folge jetzt noch hört. Also, wenn beide Gruppensieger werden, Deutschland und Serbien können erst im Finale aufeinandertreffen. Das ist völlig richtig. Wenn einer von beiden nicht Gruppensieger wird, dann ist auch schon ein früheres Duell möglich. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen, beziehungsweise aktuell der Eurobasket anschauen. Und das tun wir heute in Form eines kleinen, aber feinen Eurobasket Mailbags. Wir haben euch mal wieder gefragt, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, was für Fragen ihr habt rund um die aktuell laufende Europameisterschaft. Die wollen wir heute versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin mir ganz sicher, dass auch mein Gegenüber heute wieder nach bestem Wissen und Gewissen in dieser Aufnahme vorm Mikrofon sitzt. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Ich habe richtig, richtig Bock auf diese heutige Folge. Wunderschönen guten Morgen auch an dich zurück. Die letzten, ja, anderthalb Wochen waren geprägt von Supporterfolgen hier über das deutsche Team, wo wir gefühlt in jeder Folge uns wiederholt haben, weil ja, die Deutschen ihre Leistung in jedem einzelnen Spiel wiederholt haben. Und ich freue mich sehr, heute natürlich auch ein bisschen über Deutschland zu reden. Das ist natürlich ganz selbstverständlich auch, dass dazu auch ein paar Fragen reinkommen, aber so ein bisschen querbeet durchzugehen über ein paar andere Eurobasket-Spieler, ein paar andere Teams zu reden, ein paar andere Themen und Sachverhalte mit dir zu besprechen. Ich habe richtig, richtig Bock. Vielen Dank natürlich an die vielen Fragensteller und Fragenstellerinnen. Da kam einiges zusammen. Wir waren uns zuerst nicht so richtig sicher, ob wir einen reinen Eurobasket-Mailbag machen wollen oder auch noch mit NBA, und waren uns nicht sicher, okay, ob denn genug Fragen überhaupt reinkommen, nur zur Eurobasket. Und es kamen mehr als genug Fragen rein. Wir haben einiges vor heute mit euch. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber natürlich zuerst die obligatorische Frage: Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Und was macht
was hast du geträumt?
Dein Leben? Was hast du geträumt?
Was ich geträumt habe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin leider jemand, der sich ganz, ganz selten an seine Träume erinnert und auch dann nur so direkt nach dem Wachwerden und auch dann nur schemenhaft. Also die Frage, was ich geträumt habe, geht leider relativ an mir vorbei. Wie ist es bei dir?
50-50.
Okay.
Also, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber ich kann mich häufig an meine Träume erinnern, gerade wenn es irgendwelcher verrückter Stuff war. Manchmal beschäftigen Träume einen auch noch so den ganzen Tag, das ist immer richtig wild. Du träumst so irgendwas und da denkst du einfach noch so den ganzen Tag dran. Das passiert dann aber eher selten. Heute Nacht zum Beispiel kann ich mich nicht dran erinnern, also es ist wirklich so ein bisschen immer abwechselnd gefühlt. Aber ja, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, was ich heute Nacht geträumt habe. Was ich auf jeden Fall nicht geträumt habe, ist, dass mein kleiner Welpe nachts um zwei mit Durchfall raus musste. Das wäre schön, wenn das ein Traum gewesen wäre, war es leider nicht. Aber immer das Positive sehen, wenigstens hat sie sich erkennbar gemacht und gejammert und nicht Durchfall ins Bett gemacht. Das ist schon mal eine coole Sache. Deswegen, aber das wäre lieber ein Traum geblieben. Mhm. Stattdessen musste ich im Regen dann nachts um zwei raus, aber naja, will mich nicht beschweren.
Das ist natürlich ärgerlich,
sagte er, nachdem er sich beschwert hat.
sagte, ja genau. Ich könnte wetten, dass ich geträumt habe von einem der beiden Amerika-Trips, die ich in den nächsten Monaten vorhabe. Wir haben gestern mit meinen Homies Brizzy und Nelson den Trip finalisiert, haben unsere Flüge gebucht nach Ohio, wo ich in hauptsächlich in Columbus, wo Nelsons Familie herkommt, als auch in Cleveland, Detroit, Indianapolis und dann eben ein Milwaukee-Chicago Zweitagestrip, jeweils natürlich zu NBA-Games in diese Cities. Ich bin ultra gehypt, habe ich, glaube ich, auch im Pod hier schon mal erzählt, dass dieser Trip ansteht. Jetzt ist es finalisiert, der Zeitraum, die Flüge, all das. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, haben wir das letzte Woche im Pod schon erzählt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht, ne? Wir haben nämlich auch einen USA-NBA-Trip finalisiert. Die Double-Step-Back-Duo-Reise geht in die nächste Runde. Wir wollen es so handhaben wie letztes Jahr oder dieses Jahr mit unserer San Francisco-Reise auch, dass wir erstmal noch nicht verraten, wohin es geht. Vielleicht schon mal als der erste minimale Teaser. Es geht in zwei Städte. Und ich habe auf beide Städte enorm Bock. Ich war in beiden Städten noch nie. Ich glaube, du auch nicht.
Nope, ich auch nicht.
Das engt es natürlich schon mal ein bisschen zumindest ein. Vor allem, was deine Travel Experiences angeht. Also vielleicht der ein oder andere hat jetzt schon eine Idee, wo es hingehen könnte. Wir werden das erstmal noch geheim halten, wie letztes Mal auch. Aber da freue ich mich natürlich auch extrem drauf. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, ich habe da irgendwie von einer der NBA-Hallen, von den Sehenswürdigkeiten in den Cities. Vielleicht habe ich davon geträumt, aber ich weiß es nicht. Um deine Frage zu beantworten, es geht mir fantastisch und ich hoffe natürlich, dass das bei dir ebenso ist.
Ja, auf jeden Fall. Mir geht's wunderbar. Die Eurobasket hält bisher, was sie verspricht und die Erwartungen werden gerecht. Und da hätte ich gesagt, starten wir relativ zackig auch rein, weil...
Sehr gerne.
Ein absoluter Traum ist es, was die deutsche Mannschaft bisher abgeliefert hat und die ersten dreieinhalb, vier Fragen beziehen sich natürlich auch auf unsere deutsche Herren-Nationalmannschaft.
Stark. Bockstarke Überleitung. Julius, danke. Ich bin stolz auf dich. Ich habe das Gefühl, du hörst zu, wenn ich hier rede im Podcast. Du lernst, du wächst. Stark. Die erste Frage kommt von Marlon und lautet: Wie seht ihr die Sammlung an Erfahrungen für Franz? Kann er sich durch solche Turniere gut weiterentwickeln? Beziehungsweise wie stark gewichtet ihr das für seine Karriere, in Klammern, wenn er zum Beispiel weiterhin so toll spielt bei der EM? Oder ist es wichtiger, dass er sich auf die NBA konzentriert, beziehungsweise einen ausgeruhten Sommer hat und eben nicht ein anstrengendes Turnier spielt? So eine NBA-Saison ist lang, je nachdem, wie weit unsere German Magics kommen. Vielen Dank für den Pod. Ja, Marlon, vielen Dank für die Frage. Und wir haben noch eine zweite Frage zu Franz, beziehungsweise zum Thema Wurf reinbekommen vom Julius. Die dachten wir, nehmen wir hier dann direkt mit rein. Was sagt ihr zum Dreier von Franz, hat Julius gefragt.
Ich stelle mittlerweile auch einfach selber Fragen.
Ja, genau.
Wir denken uns manchmal Fragen aus, wenn nicht genug reinkommen und sind dann aber zu blöd, die Namen zu ändern. Und da kommt dann sowas bei rum.
Bei der nächsten dann so Hingle McCringleberry fragt.
Genau. Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Gerade die erste Frage ist eine sehr, sehr schöne und womöglich auch eine, wo es jetzt keine ganz klare, offensichtliche Antwort gibt, aber es sind zwei Fragen, die man vielleicht gar nicht so getrennt voneinander betrachten sollte. Prinzipiell finde ich es sehr, sehr geil, dass Franz Jahr für Jahr committed 2022 bei der Eurobasket im eigenen Land, sicherlich ein No-Brainer, 2023 die Weltmeisterschaft, 2024 die Olympischen Spiele, sicherlich auch ein No-Brainer. Und dann war es ja dieses Jahr so, dass er da ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht hat. Ich hatte ihn konkret dazu befragt in Orlando. Ich habe gesagt, Eurobasket, bist du dabei? Das war im März. Er meinte, da müssen noch einige Dinge geklärt werden. Bock hat er natürlich schon. Halt so die Antwort, die du gibst, wenn du mediengeschult wurdest. Und er hat dann auch bei den Exit-Interviews, bei der letzten Pressekonferenz der Saison nach dem Ausscheiden, hat er da noch kein großes Commitment gegeben, meinte, ja, Bock ist da, aber das wird sich dann zeigen. So, dann hat er zugesagt und das sind natürlich fantastische News, dass unser bester deutscher Basketballer Jahr für Jahr Bock hat zu spielen und Bock hat, dieses Team dann auch zu Erfolgen zu tragen. Und es wäre schade, wenn es nicht so wäre, aber es wäre auch irgendwo verständlich. Ich persönlich hätte Franz keinen Vorwurf gemacht, wenn er diese Eurobasket ausgesetzt hätte, gerade in Anbetracht der Umstände, dass ihm ein Sommer im Gym, wo er nichts anderes machen zu braucht, als an seinem Wurf zu arbeiten, sicherlich nicht geschadet hätte. Deswegen ist es eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass es für Franz Wagners reine NBA-Entwicklung besser gewesen wäre, diesen Sommer nicht an diesem Turnier teilzunehmen, sondern den Sommer in Orlando zu verbringen, im Gym, Tag für Tag, am Wurf zu arbeiten, an gewissen Skills zu arbeiten, keinen großen Travel zu haben, keinen großen Medienrummel, keine Pressetermine, keine Fotoshootings und so all der Stuff, den du natürlich hast, wenn du an so einem großen Turnier teilnimmst und vor allem auch kein super kräftezehrendes Turnier jetzt im Sommer, sondern ich glaube, die letzte Saison hat gezeigt, dass Franz 99% Stärken hat, 1% Schwächen und dass ihm jetzt ein freier Sommer sehr gut getan hätte, an diesen Schwächen zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass der nächste Sommer der erste dann sein wird, an dem kein großes internationales Turnier ist. Und das macht es in meinen Augen noch verständlicher, dass er jetzt sagt, okay, jetzt diesen Sommer spiele ich mit für Deutschland und dann habe ich den nächsten Sommer komplett frei und kann an all diesem Stuff arbeiten. Wenn es jetzt so wäre, dass jeden einzelnen Sommer irgendetwas Großes wäre mit der Nationalmannschaft, dass man dann vielleicht mal eins aussetzt, aber dass er jetzt nicht aussetzt, wenn er weiß, nächsten Sommer steht kein Turnier an, das kann ich auch gut verstehen. Also die nächste WM ist erst wieder in 2027 und du hast die nächsten Olympischen Spiele in 2028 und die nächste Eurobasket dann in 2029. Das sind dann wieder 3 Jahre in Folge. Aber der 2026er Sommer, da steht kein internationales großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft an. Und deswegen kann ich es schon sehr gut noch mehr nachvollziehen, dass er da jetzt mit dabei ist. Sicherlich sammelst du Erfahrung in so einem Turnier. Niemand sagt, dass du nicht besser werden kannst in diesem einen Monat mit Vorbereitung und dann so ein Turnier spielst, dass du keine wertvollen Erfahrungen sammelst, abgeklärter wirst, erfahrener wirst, einfach Schlachten schlägst auf dem allerhöchsten Level in Spielen, wo es um Titel geht, die du halt mit Orlando so nicht hast. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Turnier Franz irgendwie in seiner Entwicklung schaden wird, aber rein auf seine NBA-Karriere und vielleicht auch, wenn du die Orlando Magic gefragt hättest, was sie vielleicht geiler gefunden hätten, wäre es wahrscheinlich gewesen, dass Franz diesen Sommer nutzt, um an seinem Game zu arbeiten. Und ja, mich würde das erstmal deine Meinung dazu interessieren, dann können wir ja nochmal ein bisschen konkreter über den Dreier von Franz und die Frage von Julius reden.
Ich stimme dir zu 100% zu. Ich finde, den Gegencase kann man machen, zu sagen, dass es Franz für seine NBA-Entwicklung vor allem an diesem Stadium seiner Karriere hilft, diese Turniere mit der deutschen Mannschaft zu spielen, weil er bei der deutschen Nationalmannschaft nochmal eine größere Rolle einnimmt als bei den Orlando Magic. Bei den Orlando Magic war bislang der Verlauf seiner Karriere, dass er A, natürlich an der Seite von sehr vielen anderen sehr guten NBA-Spielern spielt, dass er die zweite Option ist hinter Paolo Banchero, der zweite Mann in der Hackordnung, dass er immer wieder übernommen hat und das hat ja auch dazu geführt, dass er, bevor er sich dann leider verletzt hat, ein All-Star-Case hatte oder vielleicht sogar safe hätte All-Star werden müssen wahrscheinlich. Yes. Aber trotzdem ist er die zweite Option, er hat eine bestimmte Rolle und im deutschen Team kann man schon natürlich schon auch den Case machen, dass er die zweite Option ist irgendwo hinter Dennis Schröder oder zumindest der zweite in der Hackordnung. Aber er ist der beste Spieler des Teams. Und ich glaube, und ich finde, das beobachten wir jetzt auch.
Was auch so ist wie bei den Orlando Magic.
In unserer Wahrnehmung ja, in der Wahrnehmung der Orlando Magic wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das ist was anderes bei Deutschland. Also ich glaube, selbst Dennis Schröder würde sagen, ja, Franz ist unser bester Spieler. Hat er bestimmt auch schon mal gesagt. Aber ja, I see your point. Jetzt mit der Ankunft von Desmond Bain ist er in vielen Situationen vielleicht sogar nur die dritte Option im Offensivspiel der Orlando Magic. Wir werden es abwarten.
Jetzt, wo Jalen Suggs wieder da ist, vielleicht sogar nur die vierte.
Wer weiß. Wendell Carter Jr. Breakout Season. So. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so. Ich glaube, es tut ihm an diesem Stadium seiner Karriere, der Mann ist noch relativ jung, der hat noch nicht so viel NBA-Minuten, NBA-Spiele unter der Haube, wollte ich sagen. Aber das sagt man. Oder doch, sagt man das? Unter der Haube? Mhm. Nee, das ist so Hochzeitsjargon. Naja, unterm Gürtel. Auf seinem Buckel, ach, keine Ahnung. Er ist irgendwie noch nicht sowas. Der allererfahrenste Spieler, der allerälteste Spieler. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gut tut, in diese Rolle der ersten Option, in diese Rolle des besten Spielers in so einem Teamkontext wie beim DBB reinzurutschen, weil er diese Erfahrungen so in der NBA vermutlich nicht so sehr haben kann in diesem Stadium seiner Karriere.
Hm.
Aber demgegenüber steht halt das, was du gerade gesagt hast. So, das wäre der Case dafür, dass er dieses Turnier auf jeden Fall spielen sollte und dafür einen ruhigeren und konzentrierteren Sommer opfert versus die größte Schwäche in seinem Spiel, der Dreier. Das ist etwas, was man im Gegensatz zu körperlichen Voraussetzungen, im Gegensatz zu mentalen, psychischen Voraussetzungen einfach sehr gut trainieren kann. Das sind so für mich die beiden großen Punkte und vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Ja, zwei Gedanken dazu noch. Erstens, ich möchte jetzt auch nicht falsch verstanden werden oder so, dass ich hier, sag ich mal, zitiert werde und dass ich gesagt habe, ja, ich hätte es besser gefunden, wenn Franz nicht dabei gewesen wäre. So ist es überhaupt nicht. Also ich bin heilfroh, dass Franz dabei ist. Ich finde es bärenstark, dass er dabei ist, dass er diesen Sommer opfert für die Nationalmannschaft, dass er diese Arbeit und Verantwortung auf sich nimmt. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Ich könnte es verstehen, aber ich wäre auf jeden Fall traurig. Also ich finde es sehr, sehr geil, dass er spielt und mega Respekt dafür. Das wollte ich noch mal on the record haben.
Mhm.
Und die zweite Geschichte ist ein Szenario, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wie das auch seiner NBA-Karriere hilft, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass eventuell Jamal Mosley sich das ein oder andere Spiel anguckt und sieht, ey, Franz, um Iverson-Screens herumlaufen zu lassen, Franz, um Off-Ball-Screens herumlaufen zu lassen, Franz immer wieder mit Vorteile an die Hand zu geben und als Movement-Guy irgendwo auch einzusetzen, das ist ja gar nicht mal so übel. Oder immer wieder auch in der Transition Franz das Tempo pushen zu lassen und den Korb zu attackieren, das funktioniert ja ganz gut. Also wenn dieses Turnier, weil ich glaube nicht, dass das Franz-Probleme sind, ich glaube nicht, dass es eine Trae Young-Situation hier ist, wo er sich schlicht und ergreifend weigert, Offball irgendetwas zu machen. Ich glaube schon, dass er das machen würde und auch machen will, aber das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie die Magic angreifen. Und vielleicht für dieses Turnier, und vielleicht sehen die Magic ja ein bisschen genauer hin, bei dem, was die Deutschen jetzt gerade am offensiven Ende machen, wenn das jetzt dazu führt, dass eventuell Franz ein wenig vielseitiger, variabler, besser eingesetzt wird und die Magic sehen, ey, cool, so haben wir noch nicht drüber nachgedacht, ihn so einzusetzen, ihn nicht einfach nur rumstehen zu lassen, wenn Paolo irgendetwas macht, dann könnte das natürlich auch sehr helfen. Das heißt, es ist sicherlich, wie du gesagt hast, irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte, es ist kein schwarz oder weiß, es ist kein richtig oder falsch, sondern es hat Vor- und Nachteile. Die Auswirkung dieser Vor- und Nachteile wird sich vielleicht jetzt auch super kurzfristig noch nicht zeigen. Der Best Case ist, Franz führt die deutsche Mannschaft als bester Spieler zum EM-Titel, verletzt sich dabei nicht, hat danach im Sommer noch ein bisschen Zeit, um zu regenerieren und trotzdem noch ein bisschen an seinem Game zu arbeiten und kann dann nächste Saison bei dem Magic komplett durchstarten in einer ähnlichen Rolle, wie das jetzt bei der Nationalmannschaft der Fall war und trifft dann auch den Wurf besser. Das ist der absolute Best Case der nächsten Monate und des nächsten Jahres. Jetzt ja, dann vielleicht definitiv. Zu der ganzen Dreier-Thematik.
Genau, ich wollte gerade sagen, apropos Wurf.
Ja.
Wir haben das ganze Thema schon besprochen in unserer, ich glaube, es war die Supporter-Folge nach dem zweiten Spiel.
Genau, die lange.
Genau, nach dem Schweden-Spiel. Hey, wenn ihr Bock habt, werdet Supporter. Falls ihr das noch nicht seid, hört da rein. Also da haben wir wirklich ausführlich auch über dieses Thema gesprochen. Ansonsten würde ich ganz gerne auf dein YouTube-Video verweisen, das du jetzt gestern veröffentlicht hast, glaube ich.
Ja.
Das verlinken wir auch einfach mal in der Folgenbeschreibung, würde ich sagen, was halt wirklich auch da du im Prinzip deinen Standpunkt, den du hier im Pod schon dargelegt hast, den wir im Pod auch schon diskutiert haben, ja, von A bis Z darlegst. Und ansonsten kann man ja trotzdem vielleicht so ein bisschen anreißen und so ein bisschen sagen, ein allzu großes Dreierproblem hat der gute Franz bislang gar nicht hier bei der AM. Also vielleicht war auch die Frage vom Julius so ein bisschen in diese Richtung gemeint. Also wenn ihr unsere Meinung hören wollt zu der ganzen Debatte und auch die mediale Wirkung dieser Debatte, dann, wie gesagt, entweder gerne in die Supporter-Folge reinhören oder Julius' Video sich reinziehen. Aber ansonsten bleibt vielleicht zu sagen, Franz Wagner trifft bislang 50% seiner Dreier, was 6 von 12 entspricht in diesen ersten 4 Spielen. Also bislang, und ich hatte tatsächlich den Gedanken, das war jetzt im letzten Spiel gegen Großbritannien, wo er natürlich eine Phase hatte, in der er auch ziemlich heiß gelaufen ist. Er hatte einen Stepback-Dreier, das war, glaube ich, der zweite, den er getroffen hat in dem Spiel. Mhm. der wahnsinnig flüssig aussah. Das ist an sich nichts Neues. Also wir haben immer wieder die Fälle, dass NBA-Spieler, bestimmte NBA-Spieler aus der Bewegung, aus der Self-Creation raus flüssigere Wurfbewegungen haben als aus dem Catch-and-Shoot, was vielleicht ein bisschen paradox klingt im ersten Moment. Aber das gibt's tatsächlich häufiger mal. Ich finde, dass auch die Catch-and-Shoot-Form etwas flüssiger geworden ist. Aber vor allem dieser, da habe ich mir wirklich bei diesem einen Stepback-Dreier dachte ich mir, wow, okay, der sah einfach clean aus. Der sah perfekt aus.
Ich gucke mal parallel, weil ich den hier nebenbei offen habe. Würdest du sagen, perfekt?
In dem Fall muss ich mir jetzt auch nochmal angucken, wenn du das jetzt in, das war so halt mein Gedanke beim Live-Gucken. Wo guckst du den? Auf der Eurobasket-Seite?
Nee, ich habe hier parallel ein Video, an dem ich arbeite, wo unter anderem die deutschen Highlights laufen, wo ich über die 5 besten Spieler des bisherigen Turniers rede und da sind Dennis und Franz meine Honorable Mentions und deswegen habe ich die Highlights hier schon in meinem Videoschnittprogramm.
Okay, dann habe ich jetzt auf die Schnelle nicht die Möglichkeit, das live nochmal zu gucken. Perfekt weiß ich nicht, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber ich habe diesen Dreier gesehen und dachte mir, der sieht echt clean aus.
Ja. Ja, ich sehe ihn hier gerade. Dieser Hitch ist nicht so sehr da, wie ironischerweise bei dem Catch-and-Shoot-Wurf davor.
Ja.
Das ist schon okay. Also wenn es in diese Richtung geht, dann verwundert es auch nicht, dass der Wurf dann auch reingeht jetzt an der Stelle. Du hast es gesagt, 6 von 12 bisher Trend geht in die richtige Richtung, sowohl vom Volumen als auch der Quote. In den ersten beiden Spielen haben wir jeweils 2, in den letzten beiden Spielen jeweils 4, was jetzt kein riesen Unterschied ist, aber man sieht schon, dass in den ersten Spielen der Dreier eigentlich gar kein Thema war, außer er war jetzt zu offen, um den liegen zu lassen, aber dass er schon eigentlich dauerhaft im Attack-Mode war und der Dreier nicht so wirklich ein Thema für ihn war und jetzt so ein bisschen die Confidence da ist, das Vertrauen in den eigenen Wurf so ein bisschen jetzt da ist und er schneller abdrückt für mein Befinden. 2 von 4 dann gegen Litauen getroffen, 3 von 4 gegen Großbritannien. Es ist an sich schon ein gutes Zeichen, dass er ohne zu zögern abdrückt und jetzt nicht irgendwie Angst hat zu werfen. Wenn dann natürlich auch noch jeweils mindestens die Hälfte davon ihren Weg ins Ziel finden, ist das eine feine Sache auf jeden Fall. Also ja, sicherlich eine super kleine Sample Size. Wir sollten jetzt hier nicht überreagieren nach 12 genommenen Dreiern in 4 Spielen. Aber das geht in die richtige Richtung. Die Wurfform ist halt immer noch ein großes Thema. Es ist eine andere Wurfform, egal, also ob er von rechts oder von links wirft. Es ist eine andere Wurfform, ob er aus dem Catch-and-Shoot wirft, ob es Stepbacks sind oder normale Pull-Up-Jumper. Da ist noch nicht so wirklich die Konstanz drin. Die sind teilweise links vorbei, rechts vorbei, zu lang, zu kurz, was du auch nicht unbedingt möchtest. Also ich bleibe sehr, sehr skeptisch, was diese Wurfform angeht. Und man muss natürlich auch offen und ehrlich sagen, sicherlich liegt es auch irgendwo daran, dass Defenses seinen Drive extrem respektieren, aber da wird ihm auch schon relativ viel Platz immer gelassen. Gegner gehen gerne unter Screens durch, sowohl wenn er den Ball hat im Pick-and-Roll, als auch in irgendwelchen Offscreen-Situationen, um halt eher seinen Drive zu verteidigen. Man soft-switcht in 1-gegen-1-Duellen, wie jetzt in dieser Stepping-Situation, wird ihm auch Platz gegeben vorher. Und Defenses leben dann lieber mit so einem Step-Back-Dreier, als dass Franz im 1 gegen 1 zum Korb zieht, nochmal abspielt, an die Freiwurflinie geht oder den einfachen Korbleger macht. Also ja, das wird noch eine Weile dauern, bis die Defenses wieder sagen, hey, auf den müssen wir mal ein Auge haben, den dürfen wir mal nicht allzu frei stehen lassen. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass er 6 von 12 bisher trifft in diesem Turnier. Sehr, sehr coole Sache.
Yes, sir. Wollen wir dann mit der nächsten Frage weitermachen? Wir bleiben sehr, sehr erstmal noch im deutschen Team.
Die kam von Robin. Wer wird der nächste deutsche Point Guard in der NBA nach Dennis? Das ist, denke ich, eine relativ einfach zu beantwortende Frage, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und auch da, ich tue das ja wirklich ungern und jetzt tue ich sogar 2-mal in einer Folge, würde ich auf dein Video verweisen, das du neulich gemacht hast über Chris Anderson Jr., der am Ende jetzt natürlich nicht dabei ist im deutschen Team, was du aber auch unter anderem in deinem Video für völlig richtig erachtest, weil es halt erstens war er auf einer Position unterwegs, auf der mehr oder weniger ein Überangebot herrschte und dass jetzt die drei Dudes, die man als Point Guards bezeichnen kann im deutschen Kader, nämlich Dennis Schröder, Maodolo und Justus Hollertz, dass an denen wahrscheinlich kein Weg vorbeiführen wird. Das war auch relativ klar, einfach auch, weil es Leistungsträger sind, weil sie alle drei. Bei Hollertz kann man vielleicht diskutieren, ob Anderson eventuell jetzt schon ein besserer Spieler ist im Vakuum, aber Hollertz mit dem, was er dem Team bringt in seiner Rolle, dass er bei der WM schon dabei war, dass er eine Stütze ist dieses Teams und seine Rolle von der Bank annimmt und so. Das waren dann schon Dinge, die einfach für ihn gesprochen haben. Ja, Chris Anderson, gib du uns doch gerne mal kurz den Rundown, was das für ein Spielertyp ist. Wir haben ihn am College gesehen, jetzt in der vergangenen Saison erstmals als Freshman an der Texas Tech University, also Division One, und dann auch noch in der Big 12, so mit die beste Conference, die wir haben im College Basketball. Er war bei der March Madness dabei. 10,6 Punkte und 2 Assists im Schnitt am College als Freshman sind absolut nicht von der Hand zu weisen. Er hat mit diesem einen fetten Dunk im Vorbereitungsspiel gegen Slowenien ein Ausrufezeichen gesetzt, auch im DBB-Kontext jetzt schon, hat Erfolge gefeiert mit den Junioren-Nationalmannschaften. Aber wie gesagt, gib du uns vielleicht mal kurz den Rundown, was es für ein Spieler ist, was ihn so gut macht und was dann natürlich auch die Hoffnung oder die Erwartung fast schon an diesem Punkt befeuert, dass er derjenige ist, der die Point Guard-Zukunft nach Dennis Schröder sein soll im deutschen Team.
Sehr, sehr gerne. Richtig, richtig geiler Zocker, bringt gerade am offensiven Ende, aber wenn man so will, eigentlich auch an beiden Enden des Parketts sehr, sehr viele Skills mit und Eigenschaften, die man eigentlich nur mögen kann, ist ein fantastischer Shooter. Egal, ob es jetzt für die deutschen Jugendmannschaften, die EM letztes Jahr und die WM dieses Jahr so war, oder halt auf dem College, auf der Highschool davor. Klasse Touch, wunderbare Wurfform, ohne Ende Confidence in diesen Jumper, Movement Shooting, Pull-Up Jump Shooting, Step-Back-Jump-Shooting, also egal was du möchtest, der Mann hat eine fantastische Wurfform, hat auch regelmäßig dann grünes Licht als häufig primäre offensive Option, wenn er auf dem Parkett steht, lässt es lieben gerne fliegen und verwandelt einen Dreier nach dem anderen, auch mit sehr, sehr tiefer Range, was mich sehr optimistisch macht, dass er dann auch an die weiteren Distanzen in der NBA sich relativ schnell gewöhnt, überragende Footwork, wunderbar geschult, haufenweise Moves im Arsenal von Jab-Steps zu Spin-Moves zu Head-Fakes zu Situationen, wo er antäuscht, dass er in den Fade-Away geht, Pivot-Foot auf dem Boden, Drehung und dann doch den Korb attackiert, Euro-Step sich regelmäßig durch Defenses durch, ist wunderbar darin, mit Tempo zu variieren, Hesitations einzubauen, abzustoppen, sehr langsam zu werden, gleichzeitig Tempo und Richtung zu wechseln, und er macht es sich so ein bisschen wie Trae Young regelmäßig zu seinem Vorteil, dass er einer der kleineren Spieler auf dem Parkett ist. Sicherlich jetzt nicht diese Trae Young-Größe, aber er ist jemand, der physische Nachteile, wenn man das so formulieren kann, hat jetzt aktuell noch und häufig seinen Gegenspielern physisch, körperlich und gerade von der Größe her und der Stärke her unterlegen ist. Und er macht die halt aber wieder wett, weil er explosiv ist, weil er halt die krasse Footwork mitbringt, weil er die Fähigkeiten mitbringt. Ist jetzt natürlich niemand, der sich damit Bullyball durch so eine Defense tankt, aber sehr, sehr smooth, sehr elegant. Jede Bewegung hat da auch irgendwo ihren Zweck. Er ist ein ordentlicher Passspieler. Das ist natürlich was du möchtest von deiner ersten Option. Zum einen in der Transition, zum anderen als primärer Creator und dann hat aber auch jemand, der Vorteile erweitert, extra Pässe spielt, nochmal Closeouts attackiert, Dump-Off-Pässe spielt, hat auf dem College eine klasse Chemie gehabt. Und auch in der Nationalmannschaft mit seinen jeweiligen Screen and Roll, Big Man, tolle Spielübersicht. Und auch wenn er noch nicht diese Größe mitbringt, kann er eine Defense sehr schön überblicken, versteht Coverages. Das sieht richtig, richtig gut aus. Sicherlich gerne auch mal der eine oder andere Turnover dabei. Diese Home-Run-Pässe, die dann zum direkten Erfolg führen sollen, die mag er sehr. Und die sind natürlich immer relativ risikobehaftet. Also das sicherlich Turnover Problem ist noch da, aber bei welchem jungen Guard ist das Turnover-Problem nicht da? Und das ist halt was man dann in den ersten in der NBA relativ gut und häufig in den Griff bekommt. Und das ist dann wirklich was, woran junge Guards dann noch relativ schnell wachsen können und warum sie in den ersten Jahren auch so viel besser werden, weil gerade das Turnover-Problem dann mehr und mehr in den Griff bekommen wird. Und defensiv sicherlich als an 13 Lockdown-Defender niemand mit All-NBA-Potenzial, All-Defense-Potenzial, aber jetzt auch keine defensive Schwachstelle. Da ist das obligatorische Ballwatching dabei. Da ist sicherlich auch dabei, dass er gerne mal abschaltet, weil er am offensiven Ende so große Lasten trägt. Aber wenn er locked in ist, gerade auf diesem Nationalmannschaftsniveau, dann ist er jemand, der gut um Screens herumkommt, der Full-Court-Defense spielen kann, der auch den oder anderen athletischeren Block mal rausholen kann, der gerne auch mal eine Hand an Pässe bekommt, Passing Lanes zumacht. Also das ist ein richtig, richtig toller Spieler, wenn wir über die offensiven Skills, Shooting, Drives und Passing reden. Und dann ist er halt auch defensiv keine Schwachstelle. Also er ist jemand, bei dem ich NBA-Potenzial sehe. Ich sage jetzt, dass er auch dabei sein wird, wenn er nicht verletzt ist, bei der 2027er WM, weil er dann auch einfach schon so gut sein wird. Und ich glaube, die deutsche Point Guard-Position nach Dennis ist in sehr guten Händen von ihm. Ironischerweise jemand, der nicht in Deutschland geboren ist und auch eigentlich sonst jetzt mit deutschem Basketball nicht wirklich viel zu tun hat, bis auf diese Jugendturniere. Sein Vater ist allerdings in Berlin geboren, hat lange Zeit in Deutschland gespielt und deswegen war für ihn von Anfang an anscheinend klar, dass er gerne für die deutsche Nationalmannschaft spielen möchte und die kann sich sehr, sehr glücklich schätzen, hier so ein Juwel jetzt hier in den Startlöchern zu haben. Du hast es gesagt, ich hatte es gesagt, sicherlich irgendwo die richtige Entscheidung, ihn vielleicht nicht mitzunehmen, gerade weil die Guard-Position ja auch eine ist, wo man sehr, sehr gut aufgestellt ist und wo ja man viele mögliche Optionen hat und das halt 5 Point Guards in diesem vorläufigen Kader war, da war klar, dass da noch einer oder zwei gehen müssen, dass es ihn da jetzt getroffen hat. Das ist sehr verständlich, aber hat mir auch in der Vorbereitung gefallen. Also ja, ein richtig, richtig toller Zocker und jemand, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten als deutsche NBA- und Basketballfans.
Auf jeden Fall, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir haben noch eine Frage, mit Deutschland-Bezug zumindest, von Fabi. Läuft alles normal, in Anführungszeichen? Stehen Serbien und wir im Finale, aber wer holt sich Bronze? Da vielleicht einmal kurz die Service-Info. Ich muss zugeben, ich hatte mich auch noch nicht so wirklich mit dem Bracket und mit den möglichen Paarungen und so beschäftigt. Aber man muss ganz klar sagen, wenn alles normal läuft, beziehungsweise egal, ob es normal oder unnormal läuft, wir werden nicht auf Serbien im Finale treffen. Wenn ein Duell mit den Serben ansteht, dann wäre das im Halbfinale, richtig?
Genau, weil wir und die Serben und die Türken, die wir jetzt da anscheinend auch noch mit reinziehen müssen in diese Favoritengruppe, sich in der gleichen Hälfte des Turnierbaumes bewegen.
Das heißt, egal wer Gruppensieger wird in der Türkei-Serbien-Gruppe, egal wer Gruppensieger wird in der... Wobei, kann Deutschland jetzt überhaupt noch? Also wenn Deutschland jetzt verlieren würde gegen Finnland?
Dann wäre es irgendwie ein Dreiervergleich, weil die Litauer gestern Finnland geschlagen haben in einem absoluten Krimi. Das heißt, Finnland und Litauen stehen jetzt jeweils mit 3 Siegen und einer Niederlage da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach das dann geht, wenn wir 3 Teams haben mit einer 3-1 Bilanz. Wenn es jetzt natürlich um Plus-Minus geht, dann sollte Deutschland da relativ safe da dann dabei sein. Ich weiß nicht, was dann da die entsprechenden Tiebreaker sind.
Ich glaube, das wird dann so eine... Man kann sich nämlich hier auf der Eurobasket-Website unten rechts unter der Tabelle kann man sich so ein Info-Button Tied Teams Results. Und das sind jetzt in der Deutschland-Gruppe aktuell Litauen und Finnland, beziehungsweise Montenegro und Schweden. Und da wird dann so eine Art Mini-Tabelle erstellt. Ich denke mal, das wird dann daraus was sein. Aber hätten sie denn dann, also wenn Finnland jetzt Deutschland schlägt, dann hätten ja in diesem Mini-Dreier-Vergleich auch alle dieselbe Bilanz gegeneinander, untereinander. Und dann wird wahrscheinlich tatsächlich die Punktedifferenz, aber wahrscheinlich nur in diesen Vergleichen, nicht in der Gesamtgruppe. Mhm. Also ich schätze mal, da bringen dann den Deutschen die 60 plus gegen Großbritannien nichts. Aber das ist jetzt hier alles gefährliches Halbwissen. Da würde ich sagen, beschäftigen wir uns damit, wenn es dann tatsächlich soweit sein sollte. Wir hoffen und gehen einfach mal von aus, dass Deutschland die Finnen schlägt und dann brauchen wir solche Rechenspielchen hier gar nicht tun. Was ich sagen wollte, egal ob Deutschland Erster, Zweiter, Dritter wird, egal ob Serbien Erster, Zweiter, Dritter geht nicht mehr, Erster oder Zweiter wird, man wird auf Serbien, wenn überhaupt, im Halbfinale treffen. Punkt.
Ganz genau.
Die Frage nach der Bronzemedaille können wir natürlich trotzdem ein bisschen beantworten. Die, gut, da wäre dann in dem Fall wahrscheinlich der Verlierer des Serbien-Deutschland-Duells, wäre dann wahrscheinlich der Favorit auf die Bronzemedaille. Mhm. Dementsprechend müssten wir aber als, wer holt Bronze, müssten wir aus der anderen Hälfte des Brackets, also aus den Gruppen C und D uns bedienen dementsprechend. Also aus den Gruppen A und B sind es ganz klar die Deutschen, die Türken und die Serben, die bislang am überzeugendsten spielen. Über die Türkei werden wir gleich noch sprechen bei anderen Fragen. Und ansonsten, Griechenland ist gut reingestartet, die ersten 3 Spiele gewonnen. Mhm. Polen ist wahrscheinlich das Überraschungsteam des bisherigen Turniers, ebenfalls die ersten 3 Spiele gewonnen. Aber ich denke mal ansonsten jetzt nach 3 Spielen in diesen anderen Gruppen allzu sehr abweichen von unserem Power-Ranking von vor der Saison werden wir da nicht, oder? Also das sind dann die üblichen verdächtigen. Frankreich, Spanien,
ja.
Israel vielleicht könnte man da noch mit reinnehmen. Über die Slowenen werden wir nachher auch noch kurz sprechen. Oder hast du da jetzt irgendwelche großen anderen Gedanken, was Favoriten auf die Bronzemedaille angeht?
Nee, lass uns zur nächsten Frage kommen. Bevor wir das allerdings machen, die kurze Info. Leute, gönnt euch Holy.
So ist es, weil bei Holy passiert generell gerade ganz schön viel. Die Milkshakes haben ein Comeback gefeiert. Da sind jetzt aktuell alle Sorten wieder im Sortiment. Ich persönlich muss sagen, ich habe bislang nur in Anführungszeichen Vanilla und Strawberry probiert. Die restlichen liegen noch bei mir auf der Theke in der Küche. Die kommen dann aber auch bald mal dran. Ich bin großer Milkshake-Fan geworden in letzter Zeit. Es gibt eine neue Kampagne bald, die wir inzwischen verkünden dürfen, die dann ab dem 5.9., also ab diesem Freitag, ab 12 Uhr läuft. Die sehr beliebt gewesenen damals SpongeBob bzw. Patrick Holy Ice Teas feiern ihr Comeback. Nur solange der Vorrat reicht, limitiert diese beiden Sorten. Ich feiere beide extrem, obwohl ich Ananas eigentlich nicht mag. Also der SpongeBob-Eistee ist Ananas und Grüntee, glaube ich. Sehr, sehr lecker, obwohl ich kein Ananas-Fan bin. Der Patrick-Eistee ist Sternfrucht, super lecker, der hat es mir sehr angetan. Da gibt's coole Shaker, da gibt's coole Thermoflaschen mit SpongeBob und Patrick Theme und im Zuge dieser Kampagne ein kleines Nugget. Das Starter-Set Deluxe wird in richtig nicen SpongeBob-Boxen aktuell verschickt. Das soll aber nicht der Hauptreiz sein. Der Hauptreiz soll nämlich das Starter-Set Deluxe sein. Das haben wir ja hier immer mal wieder angepriesen als die perfekte Lösung für Neukunden und für Neuentdecker der Holy-Welt, sich das Ganze mal reinzuziehen und probieren zu können. Es gibt noch bis zum 4. September, also noch bis übermorgen, wenn ihr diese Folge direkt am Dienstag hört, ein neues Starter-Set Deluxe, wenn man so will. Da sind nämlich aktuell 57 Proben drin und zwar von allen vier Holy-Pfeilern. Alle vier Probierpakete. Milkshakes habt ihr mit drin, Energies habt ihr mit drin, Hydration Drinks habt ihr mit drin und natürlich dann auch die Iced Teas. Alle vier Probierpakete in einem. Insgesamt sind das 57 Proben, das neue Starter-Set Deluxe. Also es gab nie ein geileres Paket für Leute, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind, in welche Richtung sie gehen wollen in der Holy-Welt und einfach mal alles ausprobieren wollen. Das Ganze gibt es für 49,99 beziehungsweise mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, kostet euch das Ding nur 45 Euro, also weniger als 80 Cent pro Portion. Das ist ein Deal, bei dem wir nicht genug betonen können, wie sehr es sich lohnt, den mal auszuchecken.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind seit Jahren große Holy-Fans, alle beide. Wir sehen natürlich auch an den Stats und den neuen Bestellungen, dass hier aus dieser Community mehr und mehr Leute dazukommen, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ey, ich probiere das Ganze jetzt mal aus und es gibt ehrlich keinen besseren Zeitpunkt, um das Ganze mal auszuprobieren, als jetzt, wo bis Donnerstag dieses Starter-Set Deluxe noch krass reduziert ist und man da echt für sein Geld den besten Value bekommt. Also checkt das Ganze gerne mal aus bei Holy. Jeden Monat irgendwelche Kampagnen, irgendwelcher neuer Stuff, irgendwelche Comebacks, immer irgendetwas da, wofür es sich lohnt, da mal vorbeizuschauen. Wir halten euch natürlich hier regelmäßig auch mit auf dem Laufenden. Machen wir weiter.
Yes.
Der Tobi, liebe Grüße an Tobi. Das ist jemand, der jetzt mit mir nach Florida kommt im März und der vier Reisen mit uns mitgemacht hat schon in den letzten 12 Monaten. Also ja, bester Mann. Das ist unser treuster Kunde, sage ich mal, und jemand, auf den ich mich jedes Mal aufs Neue freue, wenn es dann soweit ist und wir nach Amerika fliegen. Also ja, vielen Dank für den Support und die Frage hier im Pod. Und zwar, welche Spieler haben euch jetzt bisher positiv und negativ überrascht?
Das ist eine Frage, da haben wir uns vor der Aufnahme im Off auch schon so ein bisschen drüber ausgetauscht. Ich muss sagen, so eine wirkliche Antwort drauf habe ich nicht, weil die NBA-Stars, die NBA-Spieler, von denen ich natürlich irgendwo gewisse Erwartungen hatte, in dieses Turnier reingehend, die performen alle bislang auf dem Level, wie man das so ungefähr erwarten konnte. Man könnte vielleicht sagen, hey, Kristaps Porzingis, minimal enttäuschend. Da hatte ich ja noch in unserer letzten öffentlichen Folge davon geredet, dass ich mir eine Monster-Eurobasket von ihm erhoffe. Monster war das bislang noch nicht. Also das wäre jemand, wo man vielleicht in die Richtung enttäuschend gehen könnte. Mamu, Sandro Mamukashvili, der als Alexander Mamukashvili überall bezeichnet wird. Da muss ich mal meinen Homie Gio fragen, der ist Georgier und kennt den guten Mann. was es damit vielleicht auf sich hat. Das hat man vielleicht nicht kommen sehen, dass der so geil performt. Aber ansonsten, wir könnten uns jetzt hier hinstellen und sagen, ja, Jordan Lloyd bei den Polen hier, 28,3 Punkte. NBA-Champion Jordan Lloyd übrigens, das habe ich vorher noch recherchiert. Der Name kam mir bekannt vor. Der hat 12 Spiele gemacht für die 2018er, 19er Toronto Raptors.
Dynasty Killer.
Jordan Lloyd, der Dynasty Killer. Nee, in den Playoffs hat er keine einzige Minute auf dem Feld gestanden, okay. Muss man auch dazu sagen. Ja, sicherlich ist das überraschend, dass der Dude hier 28 Punkte abreißt und dass die Polen mit einer Bilanz von 3-0 die Gruppe anführen. Stand jetzt. Sie werden heute nochmal spielen. Aber ich kann mich jetzt hier auch nicht hinstellen und sagen, dass der mich positiv überrascht hat, weil ich hatte einfach keine Erwartungen an Jordan Lloyd. So ehrlich müssen wir sein und ich denke, da spreche ich für uns beide. Hast du hier irgendeinen Namen noch dabei oder geht's dir ähnlich wie mir?
Mir geht's ähnlich. Da geht's dann jetzt eher um Teams, die vielleicht positiv und negativ überrascht haben. Aber auch da, dass die Polen ja so gut aussehen, das ist eine Überraschung. In meinen Augen, dass die Türken so gut aussehen, hätte ich jetzt auch nicht kommen sehen. Ich dachte, sie sehen gut aus, sie sehen fantastisch aus. Ich bin, naja gut, man kann jetzt nicht sagen, wir sind überrascht, dass die Deutschen hier alle 4 Spiele gewonnen haben. Aber ich hätte jetzt nicht kommen sehen, dass sie diese 4 Spiele so krass deutlich gewinnen und dass sie so unfassbar dominant aussehen. Die Spanier mit ihrer Auftaktpleite, das ist sicherlich eine kleine Enttäuschung gewesen, dass Slowenien trotz einem absurden Luka Doncic nur eines ihrer 3 Spiele gewinnen konnten, ist sicherlich irgendwo eine Enttäuschung. Also ja, ich bin da eher so auf Teamebene, anstatt jetzt hier einzelne Spieler rauszupicken, weil es schwierig ist, jetzt hier bei so einem Turnier, wo wir auch erst ein paar Spiele gesehen haben, wo ich persönlich jetzt auch nicht mit einer krassen Erwartungshaltung bei vielen von denen reingegangen bin, jetzt hier über Überraschung oder Enttäuschung zu reden. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Spieler, von denen wir erwartet haben, dass sie überragend sind, dass die auch überragend sind, was uns zur nächsten Frage bringt.
Genau. Rose hat nämlich gefragt, wer ist der bislang überzeugendste Spieler bei der Euro? Jokic, Dennis, Markkanen, Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, also meine Antwort ist ein anderer Name, nämlich nicht Jokic, Dennis oder Markkanen. Ich könnte mir vorstellen, das ist bei dir ähnlich.
Ist das so?
Ja? Nicht?
Ich droppe heute mein Video der besten 5 Spieler des bisherigen Turnieres. Honorable Mentions sind da unter anderem unser deutsches Duo Dennis und Franz natürlich. Danny Avdija muss erwähnt werden. Wer auf jeden Fall auch erwähnt werden sollte, ist jemand wie ein Jordan Lloyd zum Beispiel, Pelle Larsen unter anderem. Goga Vitase spielt ein fantastisches Turnier. Bisher, ich kann ja mal meine Top 5 kurz sagen. Auf dem 5. Platz steht vielleicht jemand, den du jetzt gerade angesprochen hast, Alperen Şengün.
Nee, den meinte ich nicht, aber völlig legit.
Das ist mein 5. Okay. Mein 4. ist Lauri Markkanen.
Aha.
Und dann die Top 3 sind die 3 besten Spieler der Welt. Da habe ich Giannis auf 3 und dann Doncic auf 2 und Jokic auf 1. Du wirst sicherlich Doncic ansprechen. Ich weiß nicht, ob man ihn hier dann auf die 1 packen kann, wenn sein Team halt nur eines von 3 Spielen gewonnen hat. Was nicht seine Schuld war natürlich. Droppt da jetzt 33 Punkte im Schnitt pro Abend und macht das auch sehr, sehr effizient. Aber hier jetzt jemanden zu nehmen, der ja 2 Spiele schon verloren hat und nur 1 gewonnen hat, habe ich ein bisschen schwer mitgetan. Aber ihn jetzt hier auf 3 oder 4 zu packen, wollte ich auch nicht. Deswegen Jokic auf 1, Doncic auf 2. Wen meintest du denn?
Ich meinte Luka. Also ich finde das, und vielleicht könnten wir jetzt spontan die Frage, die wir hier als letztes auf dem Zettel haben, von Luca, ironischerweise, aber Luca mit C. Denkt ihr, Luka Doncic schafft es ins Finale und könnte er MVP werden mit diesen Zahlen? Also vielleicht lass uns die doch hier dann auch noch mit reinnehmen. Das ist die Antwort, ein ganz klares Nein, glaube ich. Also dafür ist einfach das Team zu schlecht. Gut, gegen die Polen haben sie jetzt verloren zu Beginn, oder war, ich glaube, das war der Auftakt.
Ja, und dann gegen Frankreich.
Diese Niederlage gegen Polen zu Beginn, wir haben jetzt gerade gesagt, die Polen wahrscheinlich so die größte Überraschung. Ja, mein Gott, könnte passieren. Gegen Frankreich knappes Ding. Gegen Belgien jetzt souverän gewonnen. Jetzt mal gucken, wie es jetzt noch läuft. Gegen Island sollte man gewinnen heute und dann übermorgen gegen Israel. Aber ich stimme dir schon zu. Also deswegen ganz kurz, um die Frage noch zu beantworten, ganz klares Nein. Also Slowenien im Finale würde mich absolut schockieren, einfach weil das Team rund um ihn zu schlecht ist. So, dann hätte man jetzt wahrscheinlich hier mit einem 3-0 so ein bisschen Erwartungen übertroffen. Frankreich geschlagen, Polen hätte man schlagen sollen, egal wie überraschend gut die sind. aber da müssten die ersten drei Spiele anders verlaufen sein, als dass wir hier dann über Slowenien doch vielleicht Geheimfavorit, wenn sie es ins Finale schaffen sollten, dann wird wahrscheinlich Luka Doncic einen sehr, sehr guten Case auf den MVP-Award bei diesem Turnier haben. Aber wie gesagt, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber auf einem rein individuellen Level, 33 Punkte pro Spiel, fast 10 Assists pro Spiel. Er hat im Alleingang, also buchstäblich im Alleingang dafür gesorgt, dass man gegen Frankreich kompetitiv war, dass man gegen Polen kompetitiv war, dass man die Belgier dann geschlagen hat. Das ist auf einem individuellen Level schon eine ganz schön krasse Performance bislang hier von Luka. Und deswegen würde ich sagen, dass er der überzeugendste Spieler dieses Turniers ist. Aber ich verstehe natürlich den Case absolut. Also wenn da ein Jokic steht, der 10 Minuten weniger im Schnitt spielt pro Abend als Luka, der aber auf einem ähnlichen Level natürlich überzeugend ist und dessen Team dann halt mit 4-0 dasteht. Oder selbst ein Şengün, der extrem abreißt, dessen Team mit 4-0 dasteht. Oder ein Giannis, der abreißt, dessen Team mit 3-0 dasteht, wobei er nur 2 dieser 3 Spiele absolviert hat. Klar, das sind absolut gute Cases für jeden dieser 3, aber für mich auf einem rein individuellen Level finde ich es Luka bislang das Nonplusultra dieses Turniers.
Das verstehe ich, also Luka kann sich halt nicht erlauben, nur 2 Versuche aus dem Feld zu nehmen und 6 Punkte zu machen in dem Spiel, so wie Joker das gestern konnte, und man gewinnt trotzdem mit über 20. Das sind sehr ungleiche Voraussetzungen für die beiden. Es gibt hier in meinen Augen kein richtig oder falsch, gerade jetzt nach 3-4 Spielen jetzt zu sagen, ja, nee, also Giannis war jetzt hier besser oder Markkanen war hier besser oder wer auch immer. Es gibt hier eine relativ klare Top 5 in meinen Augen, und in dieser Top 5, also wer bisher sagt, ist Şengün der beste Spieler des Turniers, ist so, würde ich jetzt auch nicht groß widersprechen. Der spielt nämlich absolut absurd und hat ja auch die Türken jetzt zu 4 Siegen aus 4 Spielen geführt. Gegen Markkanen lässt sich auch kein Case machen. Also ja, die NBA-Stars, von denen wir gedacht haben, sie überzeugen hier, die überzeugen auch. Aber Şengün war doch ein sehr, sehr schönes Stichwort gerade. Wir haben nämlich ein paar Fragen zur Türkei. Die erste kam von Jan. Kann man die Türkei mittlerweile als drittbestes Team in diesem Turnier sehen? Die zweite kam von Breezy. Machen die Türken das Unmögliche immer möglich? Was auch immer das sein soll. Sehr mysteriös gestellte Frage vom Homie. Und die dritte, Adam Boner, Top 5 Center des Turniers von Henry. Liebe Grüße an Henry, ist der Sohn von einem guten Freund und Kollegen hier aus meiner Heimatstadt Dessau.
Ah, ja.
Das heißt, vielen, vielen Dank für 3 Fragen sogar. Zu den späteren werden wir gleich noch kommen. Also ja, was sind deine Gedanken zu den Fragen und zum Türkei-Team generell?
Lass uns vielleicht ganz kurz mit Bona anfangen, weil ich denke, die Frage können wir verneinen. Also klar,
ja.
Vor allem was die Highlight-Tapes angeht, sieht das schon ziemlich geil aus, was der Dude macht bislang. Spielt ein super Turnier. Sixers-Fans werden sich freuen, aber 15,4 Minuten pro Spiel von der Bank. Knapp 7 Punkte, 3 Rebounds und dann auch nur ein Block pro Spiel. Also das kommt dann vielleicht einem ein bisschen mehr vor, wenn man so die Highlight-Tapes sieht. Super Turnier, super Rolle, die er ausfüllt in diesem Team, aber von Top 5 Center in diesem Turnier, da haben wir seinen Teamkollegen deutlich vor ihm. Da haben wir Jokic, da haben wir selbst so Leute wie Valančiūnas, wie Nurkic, die jetzt keine überragenden Turniere spielen, aber
ja,
die dann Bitadze, doch nochmal.
Ja.
Bitadze, Theis, da haben wir einige Kollegen, die da wahrscheinlich nochmal deutlich über ihm einzuordnen sind. Und was die Türken generell angeht, also vor allem halt die Art und Weise. Also wir hatten sie ja, ich hatte in unserem Power-Ranking, hatten wir Frankreich auf 3 und ich hatte dann über die Franzosen noch gesagt, das war jetzt für mich kein bombensicherer Case hier an 3. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da eins dieser Teams, die wir danach hatten, unter anderem eben die Türkei, irgendwie reinstoßen könnte. Und vor allem die Art und Weise, also dieses 93-73 gegen Lettland in Riga war ein Ausrufezeichen zu Beginn. Man hat Tschechien deutlich geschlagen, man hat Portugal deutlich, deutlich geschlagen, man hat jetzt Estland mit 20 geschlagen. Ich bin so wahnsinnig gespannt auf diesen Showdown. Morgen Abend, Mittwochabend gegen die Serben, die beiden Top-Teams dieser Gruppe, zusammen mit der deutschen Mannschaft. Und deswegen würde ich die Frage, kann man die Türkei als drittbestes Team bezeichnen, auch mit Ja beantworten. Der bisherige Turnierverlauf und die überzeugenden Leistungen, das sind 2 der 3 besten Teams, die hier aufeinandertreffen. Ich freue mich drauf. Das wird ein richtig, richtig geiler Basketballabend morgen mit Deutschland gegen Finnland und Türkei gegen Serbien. Wie weit es gehen kann, mal gucken. Ich würde es absolut nicht ausschließen, dass sie die Serben schlagen morgen Abend. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass sie verlieren. Ich würde es, würde ich es ausschließen, dass sie deutlich verlieren? Nee, auch nicht.
Auch
aber
nicht.
Das ist ein sehr, sehr gutes Team, die bislang wahnsinnig viel Spaß machen, die bislang sehr überzeugen. Und wenn sie jetzt sogar Serbien schlagen sollten, dann ist auch der Titel drin. Warum denn nicht? Also ich bin sehr überzeugt bislang von der Türkei.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten sie in diesem Power Ranking, ich glaube, irgendwo in dieser 4er bis 6er Region, relativ gegen Ende, glaube ich. Ich hatte sie in meinem ersten YouTube Power Ranking auf Platz 4 und habe sie dann aber nach der Vorbereitung, ich glaube, auf 5 oder 6 geschoben, aber sie waren in diesen allermeisten Power Rankings irgendwo in dieser Region. Und wenn man überlegt, dass die Franzosen, die wir auf jeden Fall vor ihnen hatten, dass Litauen und Lettland ja auch dann vor ihnen waren, dass das drei Teams sind, die jetzt bisher nicht besser sind als sie und nicht überzeugender sind als sie, ja, dann warum nicht? Und dann sind sie gerade womöglich das drittbeste Team des Turniers.
Vor allem dieses Auftaktspiel, also ich hatte Lettland an 4 vor den Türken. Hm. Das ist mir natürlich dann relativ früh im Turnier um die Ohren geflogen mit diesem 20-Punkte-Blowout.
Ja, und sie sehen absolut brillant aus an beiden Enden des Parketts. Also man macht 91 Punkte im Schnitt pro Spiel. Das ist nach den Deutschen natürlich und nach den Finnen und Slowenen der viertbeste Wert. Aber man lässt gerade einmal 67 Punkte im Schnitt zu. Lass mich kurz gucken, wo sie das rankt. Die Griechen erlauben weniger, die Spanier erlauben weniger. Israel ein bisschen mehr. Also ja, die viertbeste Offense bisher und die drittbeste Defense, sicherlich nach so wenigen Spielen alles mit Vorsicht zu genießen. Aber das sieht an beiden Enden des Parketts sehr, sehr überzeugend aus. Und es ist offensiv wunderbar, wie man Schengen einsetzt als klare erste Option, als Center, der immer wieder am Perimeter agiert, der inverted Pick and Roll läuft, der Vorteile kreiert für die Kollegen, gutes Shooting drumherum, gute Rollenspieler, gute Defense. Also ja, das sieht bisher ziemlich fantastisch aus und wir sollten sie auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben und sollten sie die Serben schlagen, was ich jetzt nicht glaube, aber was durchaus sein kann, dann ist hier auf jeden Fall eine Medaille drin.
Dann lass uns doch gerne uns jetzt den letzten beiden Fragen widmen. Beide kamen von Henry, wie du schon angeteasert hast, und die erste lautete: Litauen auf einem Level mit Spanien? Fragezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Litauen ist besser als Spanien.
Bislang sieht's ja schon.
In unserer Power Rankings waren sie weiter oben. Die Spanier sind immer so in dieser 7er bis 10, 11, 12er Region, wo wir halt auch, oder wo viele dann irgendwo die Finnen haben. Die Spanier, wie gesagt, wo sich dann Griechenland und Slowenien, vielleicht Polen wiederfindet, so in dieser Region waren sie zu finden. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist nicht mehr das Team, was sie mal waren. Das ist nicht mehr das Team, was den letzten EM-Titel sehr überzeugend auch geholt hat, diese Spanier. Wir haben auch gesagt, dass es womöglich keine Rolle spielt, weil die Namen auf den Trikots hinten für ein spanisches Team noch nie die große Rolle gespielt haben. Da geht es dann wirklich um das Team im Ganzen. Sie haben beide Spiele nach ihrer Auftaktpleite auch gewonnen. Wir wollen sie jetzt auch nicht zu sehr kritisieren für einen kleinen Ausrutscher zu Beginn. Litauen hat sich jetzt auch nicht komplett mit Ruhm bekleckert, aber sie haben halt alle drei Spiele, die nicht gegen Deutschland waren, in dieser Vorrunde auch gewonnen. Sie haben die Finnen gestern geschlagen, sie haben die Briten geschlagen und sie haben Montenegro geschlagen und das sah auch relativ überzeugend aus. Wahrscheinlich sind beide Teams irgendwo auf einem sehr ähnlichen Level. Sollten sie aufeinandertreffen, würde ich wahrscheinlich mit den Litauern gehen. Aber knapp, und das ist ein 50-50-Duell, denke ich, im direkten Aufeinandertreffen. Aber dass die Litauern auf dem Level mit Spanien sind oder vielleicht sogar leicht besser sind, das ist keine Erkenntnis des bisherigen Turniers. Das war in unseren Power Rankings auch vorher schon der Fall.
Ja, würde ich mitgehen. Ich finde, dass wir auch über die Spanier jetzt in diesen letzten beiden Spielen nochmal deutlich mehr lernen werden. Heute Abend gegen Italien und dann zum Abschluss der Gruppe gegen Griechenland. Weil halt bei aller Liebe zu Nurkic und Co., Bosnien ist nicht auf ihrem Level, Zypern sowieso nicht und auf dem Papier wahrscheinlich eigentlich Georgien auch nicht. Aber das war dann eben natürlich der große Dämpfer zu Beginn. Da könnte man halt sagen, vielleicht war es ein Ausrutscher, wer weiß. Und deswegen, ich glaube, so wahnsinnig schlau aus den Spaniern sind wir bislang noch gar nicht geworden. Da haben wir über die Litauer schon ein bisschen mehr Eindrücke sammeln können. Dieses Spiel gegen Deutschland natürlich, dann dieser knappe Krimisieg gegen Finnland. Das war einfach bislang auch ein bisschen bessere Competition, gegen die man gespielt hat. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir von den Spaniern jetzt noch sehen werden gegen Italien und gegen Griechenland, weil das dann nochmal die beiden auf dem Papier größten Härtetests dieser Gruppe werden. Wobei man jetzt vielleicht sagen muss, die Georgier waren eine der größten Härtetests auf dem Papier. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, mindestens mal auf einem Level.
Wunderbar, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie gesagt, auch von Henry. Kommt Estland doch noch irgendwie ins Achtelfinale? Sie spielen gut aktuell. Was ist deine Meinung dazu?
Ich würde sie sogar als Favorit bezeichnen, noch ins Achtelfinale zu kommen, ja. Die Niederlagen gegen Serbien und gegen die Türkei waren natürlich eingeplant, denke ich. Gegen Lettland war es ein super knappes Spiel, 70-72 verloren am Ende. Das war ärgerlich, das hätte man gut und gerne auch gewinnen können. Die Tschechen hat man erwartungsgemäß, aber die Tschechen hat man geschlagen. Und jetzt hat man den Showdown gegen Portugal. Beide Mannschaften stehen mit 1-3 da. Estland aktuell auf Platz 4. Ah, hier, das wäre doch jetzt ein guter Case um diese Theorie. Weil wenn die beiden jetzt gleich stehen, aber die haben noch nicht gegeneinander gespielt. Okay, vergiss es.
Die spielen jetzt hier um das Achtelfinalticket.
Ja, genau.
Im letzten Spiel und wahrscheinlich um die große Ehre, sich von Deutschland abschlachten zu lassen. Also der Gewinner aus diesem Spiel wird, dann sollte Deutschland Gruppensieger werden, auf Deutschland treffen.
Ah ja, okay. Ja, es ist, ich denke, sie gehen als Favorit in dieses Spiel gegen Portugal. Also die Portugiesen wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mehr erreicht, als man das hat erwarten können. Also ich denke, sie wären wahrscheinlich eher so der Tipp auf den letzten Tabellenplatz gewesen, haben aber zu Beginn direkt Tschechien geschlagen und dann auch Gleiches. Also eingeplante Niederlage gegen Serbien und die Türkei, kompetitiv gegen Lettland, aber da dann auch relativ deutlich verloren am Ende. Das wird ein Showdown und ich würde die Favoritenrolle hier zumindest leicht den Esten zuschieben. Also ja, gut und gerne möglich, dass sie ins Achtelfinale einziehen.
Auf jeden Fall. Aktuell Vierter. Und wenn man jetzt die Portugiesen schlägt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil sie sehen bisher besser aus als Portugal, dann würden sie hier ins Achtelfinale einziehen. Gutes Turnier bisher von ihnen den Umständen entsprechend. Ich sehe gerade, weil während deines Monologes war ich noch auf Instagram unterwegs, was man halt so macht. Und da habe ich gerade gesehen, dass vor ein paar Minuten noch eine Frage reinkam von, aber den Namen lese ich nicht vor. Das ist, okay, also Rotbert Jakubasch. Ganz viele Buchstaben hintereinander. Die Frage lautet, ähnelt Deutschland nach 4 Spielen wieder mehr Gordys Spielstil oder ist es nach wie vor 100% Mumbrou? Ich denke, die können wir noch kurz und knackig mit reinnehmen.
Ja, gerne. Fang gerne du an mit deinen Gedanken dazu.
Das ist 100% Mumbrou.
Ja.
Und so soll es ja auch sein. Also nur weil er jetzt nicht an der Seitenlinie stehen kann, werden ja trotzdem irgendwo auch seine Philosophien umgesetzt. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn jetzt der Interimscoach, der Assistant-Coach, der dann das Sagen irgendwo hat, ganz andere Philosophien hat und sowohl was die Lineups als auch Taktik angeht, komplett andere Ideen hat. Das scheint jetzt hier nicht so der Fall zu sein. Also Mumbrou hat Kontakt zur deutschen Mannschaft per Handy während der Spiele. Er wird dir sicherlich sagen, jo, wechsle jetzt mal den und den ein. Aber der Kontakt ist auf jeden Fall da. Für mein Befinden wird bisher sehr stark das umgesetzt, was er umgesetzt hätte. Und ich glaube, dass wenn Mumbrou an der Seitenlinie gestanden hätte, das bisher sehr, sehr ähnlich verlaufen wäre. Sowohl von den Resultaten als auch von der Art und Weise, wie Deutschland spielt. Ich persönlich kann keinen Unterschied erkennen, bis darauf, dass sie besser spielen, als in der Vorbereitung, wo Mumbrou am Start war. Und gerade am offensiven Ende ist das nach wie vor sehr, sehr viel Movement-Offense. All die Spielzüge aus der Vorbereitung sehen wir jetzt auch im Turnier. Die Art und Weise, wie Franz eingesetzt wird, wie Dennis eingesetzt wird, was Tristan macht, wie die Bigs sich postieren, das Five-Out-Spacing, dass die Deutschen so krass viel Transition-Basketball spielen, defensiv mit ihrer Aggressivität, die Minutenverteilung, die Line-Up-Kombination, das ist alles das, was wir in der Vorbereitung schon gesehen haben. Und deswegen sieht das, also wer jetzt diese 4 Deutschlandspiele gesehen hat, gerade am offensiven Ende und gesagt, und jetzt sagt, okay, das sieht wieder sehr so aus wie das, was man unter Gordon Herbert gemacht hat. Der hat jetzt entweder nicht aktiv mit zugeguckt, was man jetzt gerade macht, oder hat nicht aktiv zugeguckt, was man unter Herbert gemacht hat, weil das ist ein Unterschied von Welten. Gerade die Art und Weise, wie die Deutschen angreifen, aber auch wie sie verteidigen, sehr viel weiter draußen, ist um Welten anders als das, was man unter Gordon Herbert gespielt hat. Und deswegen sieht das für mich hier nach 100% Mumbro aus. Und er soll jetzt aus dem Krankenhaus wieder raus sein. Trotzdem wahrscheinlich dann erst in Riga wieder an der Seitenlinie richtig arbeiten. Da erwarte ich, dass die Deutschen genauso weiterspielen, wie sie es bisher gemacht haben, weil sie jetzt bisher in der Vorrunde so gespielt haben, wie wir das von ihnen erwartet haben, wie sie in der Vorbereitung zumindest vom Prozess her schon gespielt haben und wie sie jetzt mittlerweile als Team fungieren. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nein, absolut nicht. Hundertprozentige Zustimmung. Natürlich sind Elemente von Gordie Herberts Philosophie noch drin in diesem Team.
Klar.
Das ist ja auch logisch, dass er so lange Trainer war, dass er so erfolgreich Trainer war. Also diese Freiheiten, die gerade Dennis und Franz dann doch ab und zu mal haben, wenn es um ISOs geht, wenn es um Creation im Pick and Roll geht, das sind dann schon noch ein bisschen Zeichen der Handschrift von Gordie Herbert, aber im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, das ist 100% die Mumbro Philosophie und ich denke auch, also da müssen wir auch dem Interimscoach, wie du gerade das getan hast, auch nochmal ein Kompliment geben, dass er, was heißt Interimscoach, dem Co-Trainer, dass er da diese Philosophie an der Seitenlinie als Hauptverantwortlicher auch so gut durchsetzen konnte und aufs Parkett gebracht hat mit dieser Mannschaft. Das wird sicherlich nicht weniger werden, wenn dann hoffentlich bald Mumbro wieder an der Seitenlinie steht. Ja, das ist ein Mumbro-Team, das merkt man weiterhin, genauso wie in der Vorbereitung und genauso wie an Tag 1 dieses Turniers. Und da sind wir mal sehr gespannt, wo da die Reise noch hingehen kann bei dieser Eurobasket.
Mhm. Wunderbar, dann haben wir's.
Yes, würde ich doch auch sagen.
Doch ein bisschen länger als gedacht, aber so ist es ja immer bei uns.
So ist es, so ist es. Ich habe auch noch eine Mini-Trivia für dich dabei. Mm. Das ist eine Trivia, ja, so ein bisschen zur beidseitigen Weiterbildung, würde ich behaupten. Ganz klassisch, liegt auf der Hand. Ich denke, den einen oder anderen Namen wirst du da auch rausfinden, aber viele halt auch nicht. Also viele der Namen habe ich beispielsweise noch nie gehört. Ich habe hier bei Wikipedia inklusive Eurobasket 2022, also das, was jetzt bei diesem Turnier passiert, ist noch nicht mit eingerechnet. Ich schätze, da hätte sich aber auch nichts geändert an der Top 10. Die All-Time-Topscorer bei Eurobasket-Turnieren. Ich würde behaupten, die Top 3 ist machbar. Alles, was danach kommt, nicht.
Boah, da werde ich mich jetzt echt blamieren. Dirk.
Yes, sir. Platz 3 mit 1052 Punkten in 54 Eurobasket-Spielen. 19,5 Scoring. Average.
So Tony Parker.
Platz 2. 1104 Punkte in 66 Spielen, also im Average dann 16,7, doch noch ein Stückchen unter Dirk, aber halt die Longevity für Tony hauptsächlich.
Ja, und dann einer der Gasol-Brüder.
Genau.
Okay, dann bleibe ich mich vielleicht doch nicht, aber dann habe ich euch doch all mein Pulver verschossen.
Genau, das meinte ich, also die Top 3.
Es ist wahrscheinlich Pau.
Genau, es ist Pau. Okay. Mark tatsächlich gar nicht in der Top 10 vertreten. Also der ist Lappen. Da unter ferner liefen. 1183 Punkte in 58 Spielen. Mhm. Das ist ein Scoring Average von 20,4. Und wie gesagt, ab Platz 4, wenn du willst, sage ich es dir jetzt einfach, weil, also ich kenne keinen einzigen dieser Namen und ich schätze
okay, mal. Okay, also Dennis auch nicht.
Nee,
da oben.
Aber Dennis habe ich gerade gesehen im Scoring Average. Da gibt's nämlich auch eine Liste. Da ist er mit drin, nämlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit 22,4 pro Spiel.
Okay, und wer ist da auf 1?
Ja, derjenige, der jetzt auch bei den Gesamtpoints auf Platz 4 ist, Nikos Galis, ein Grieche,
ach so,
der 1031 Punkte in 33 Spielen. Der Mann hat 31,2 Punkte geaveraged in seiner Eurobasket-Karriere.
Wo steht denn Luca?
Luca steht im Average hier gar nicht dabei, aber das müsste wahrscheinlich, ja, wobei, nee, im Average ist er hier nicht dabei in dieser Liste. Jokic auf Platz 10 mit 21,7. Michael Jackel oder Michael Jackel, ein Deutscher, auf Platz 9, den ich nicht kenne. Luol Deng auf Platz 3, der für Großbritannien in 5 Spielen, also es war dann nur ein Turnier, schätze ich, 24,6 im Schnitt gemacht hat.
Was ist denn mit Ricky Rubio?
Ich glaube, der hat nie so wirklich viel gescored auf FIBA-Level, schätze ich.
Okay.
Und ich glaube, das findet man halt wahrscheinlich auch nicht raus. Ich guck mal, Luka Doncic, Scoring Average Eurobasket Career oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der 2017, nee, hier, Euroleague, das wollen wir nicht. International Stats vielleicht? Nee. Ah doch, hier, guck mal. 2017 Eurobasket hat er in 9 Spielen halt nur 14,3 Punkte im Schnitt gemacht. Und 2022 waren es dann 26 im Schnitt in 7 Spielen. Aber das ergibt dann halt einen Gesamtaverage bei Eurobaskets, weil er halt 2017 noch keine so große Rolle hatte im Nationalteam. Deswegen ist er hier nicht mit dabei. Aber wenn ich das jetzt hier auf der FIBA-Website so cool gucken kann, dann kann ich das doch bei Ricky Rubio bestimmt auch gucken, nachdem du gerade gefragt hast. Ricky Rubio hat bei Eurobaskets mitgespielt 2009, da hat er 5,9 Punkte im Schnitt gemacht. 2011 1,5 Punkte, krass. 2013 7,2 Punkte. 2017 9,4 und dann 2022 war er schon nicht mehr dabei. Oder verletzt, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, also der war wirklich, der hat generell in seiner Nationalmannschaftskarriere bei Turnieren nur 8,5 Punkte im Schnitt gemacht.
Okay.
Ja, sonst noch Namen, die man kennt hier im Punkteschnitt. Rick Smits, Ex-NBA-Spieler. Drazen Petrovic natürlich, NBA-Spieler. Aber sonst nicht. Gut. Ja, wie gesagt, Top 3 hast du gut gemacht.
Danke.
Alles dahinter unbekannt für unser Eins. Da müssen dann andere Leute sich drüber unterhalten. Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, kommt super gerne ins Team Double Step Back bei Patreon rüber. Da machen wir nämlich weiterhin und natürlich auch in der K.O.-Phase nach jedem Deutschlandspiel eine kleine Analysefolge und nehmen unter die Lupe, was die DBB-Auswahl da fabriziert hat. Das wird dann natürlich hoffentlich immer brisanter und immer aufschlussreicher im Laufe des weiteren Turniers. Da hören wir uns am Donnerstag dann. Donnerstagmorgen haben wir gesagt, nehmen wir auf nach dem Finnlandspiel. Wenn ihr Bock habt, kommt da rein. Patreon.com/doublestepback. Immer gerne gesehen. Neuankömmlinge. Kam jetzt auch der ein oder andere noch dazu jetzt im Laufe der Eurobasket. Ansonsten hören wir uns liebend gerne nächste Woche wieder zu einer öffentlichen Folge. Checkt Holy aus, das Starter-Set Deluxe. Ein sehr, sehr guter Deal jetzt noch bis Donnerstag, wenn ihr euch da mal durchprobieren wollt. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, ebenso zu Patreon. Code DS bei Holy findet ihr in der Folgenbeschreibung. All das Übliche. Bis dahin, vielen, vielen Dank, wie immer, von Herzen. Double Step Back out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.